Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Ich kann mir eigentlich eine Welt gar nicht vorstellen, in der das Thema Meinung und Information also völlig beliebig austauschbar wird, wo dann alles gesagt werden kann von jedem, weil der gesellschaftliche Nutzen ist einfach nicht da. Und den sollten wir uns immer vor Augen halten.
Die Wissensgesellschaft durchlebt eine Krise. Das Motto Wissen ist Macht scheint im Universum der sozialen Medien an Bedeutung zu verlieren. Den Diskurs dominieren Meinungen, die als gefühlte Wahrheiten zelebriert werden. Auf den Faktencheck wird dabei gerne verzichtet. Eine Entwicklung, die auf den großen sozialen Plattformen wie X, Facebook und Instagram gefördert wird. Doch öffnet diese vermeintliche Meinungsfreiheit der Desinformation Tür und Tor? Können wir uns in Entscheidungsprozessen noch auf Tatsachen verlassen oder wird faktenbasiertes Wissen zunehmend irrelevant? Im Pressepodcast analysiert Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, die aktuelle Lage. Ein Gespräch über digitalen Feudalismus, differierende Denkweisen in den USA und Europa und über die Eigenverantwortung, wenn es darum geht, zwischen Meinung und Sachinformation zu unterscheiden. Das Interview für die Presse führt Christian Lenobel.
Leben wir in einer Gesellschaft, in der gesichertes Wissen in Form von Fakten Orientierung gibt, gleichzeitig Eigenverantwortung an die Menschen überträgt, um dieses Wissen zu nutzen? Oder stehen wir an der Eintrittsschwelle zu einem Zeitalter, in der es weniger um Fakten und mehr um gefühlte Wahrheiten geht, die sich jeder individuell erschafft? Darüber wollen wir heute im Presse-Podcast reden. Ich darf Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, zu einem Faktencheck begrüßen.
Hallo Nobel, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Lassen Sie uns starten in den USA mit Mark Zuckerberg. Der hat für ziemliches Aufsehen gesorgt, der Chef des Internetkonzerns Meta. Der hat Anfang Jänner angekündigt, künftig auf Faktenchecks auf seinen Social-Media-Plattformen zu verzichten. Sprich, er will den Wahrheitsgehalt von Inhalten auf Facebook, Instagram und Threads nicht mehr von unabhängigen Dritten prüfen lassen. Das gilt für die USA im Moment noch. Was halten Sie von dieser Meinungsfreiheit für rund 3,3 Milliarden Menschen, die diese Plattform nutzen?
Vielen Dank für die wirklich interessante Frage, Herr Lenobel. Zunächst einmal, Meinungsfreiheit ist ein tatsächlich hohes Gut, das man auch hoch halten sollte. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Ob es allerdings wirklich gut ist, bei Facebook komplett darauf verzichten, das möchte ich sehr wohl in Frage stellen. Wenn man sich überlegt, welches Informationsangebot Sie heute in der Welt verfügbar haben, dann ist das schon also eine enorme Transformation, die wir gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Früher, also wie ich aufgewachsen bin, ich darf das mittlerweile sagen, in fortgeschrittenem Alter, war Information nicht leicht verfügbar. Sie musste erst besorgt werden, hatte dafür aber den Vorzug, dass sie zuverlässig war. Heute ist das genau andersrum. Information ist wahnsinnig leicht verfügbar, aber sie ist nicht immer zuverlässig, weil heute nicht mehr so leicht unterschieden werden kann zwischen Information, also was ist eine Sachinformation und was ist eine freie Meinungsäußerung. Und genau weil man das nicht mehr so leicht unterscheiden kann, nicht mehr so leicht auseinanderhalten kann, besteht darin auch auf diesen Social Media, insbesondere Facebook und dergleichen, auch eine entsprechende Gefahr, weil für den Konsumenten dieser Information der Unterschied nicht klar erkennbar ist. Das, was eigentlich eine freie Meinungsäußerung ist, wird wahrgenommen als eine Sachinformation und prägt dann eben Meinungen, polarisiert, emotionalisiert, und das ist nicht immer nur gut. Und deswegen halte ich diesen Trend für wirklich bedenklich und glaubt, dass man sich da keinen Gefallen tut.
Meinungsfreiheit, das ist ja auch ein Steckenpferd von Elon Musk. Wozu das führen kann, das hat übrigens der US-amerikanische Center for Countering Digital Hate untersucht. Die haben in der Woche, nachdem Musk Twitter übernommen hat, gemessen, dass es zu einer Verdreifachung von Hassreden gegen schwarze Menschen gekommen ist, zu einem massiven Anstieg der Zahl von Hasspostings gegen Homosexuelle, gegen Frauen, gegen Muslime und gegen Juden. Also es geht nicht nur um Desinformation, die hier stattfindet, sondern auch um Hasspostings. Ist das jetzt der Preis der Freiheit, den man akzeptieren muss?
Ja, wissen Sie, die persönliche Freiheit hört immer dort auf, wo sie die persönliche Freiheit eines anderen berührt, sagt man immer, und das ist auch richtig. Und das ist auch eine der Gefahren in den Social Media, dass die freie Meinungsäußerung halt sehr leicht missbraucht wird. Und ich glaube, einer der Punkte, den man hier betrachten sollte, ist, Meinungsfreiheit ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr hohes Gut. Aber sie sollte auch einer Person zusprechbar sein. Das heißt, wenn Sie, Herr Lenoble, eine Meinung haben, dürfen Sie die selbstverständlich gerne artikulieren. Aber man weiß, das ist die Meinung von Herrn Lenoble. Die darf er gerne äußern, die soll er auch äußern dürfen. Das passt wunderbar. Aber wenn nicht mehr erkennbar ist, dass das jetzt die Meinung von Herrn Lenoble ist, sondern eine anonyme Meinung, dann übernehmen Sie für Ihre Meinung auch keine Verantwortung mehr. Und dann fallen halt verschiedene Verhaltensnormen, und das sehen Sie auf diesen sozialen Plattformen sehr stark, dann wird eben sehr emotionalisierend, sehr angriffig, sehr verletzend, sehr hetzerisch über verschiedene Themen Meinung geäußert, weil man sich in der Sicherheit wiegen kann, dass man eben anonym hier auftritt und seine Identität halt nicht preisgibt. Und da hört aus meiner Sicht die freie Meinungsäußerung auf.
Jetzt gibt's ja dieses Problem schon lange in den sozialen Medien, und auch schon lange gibt's die Diskussion, ob man nicht mit Klarnamen auftreten muss. Wenn man sich anschaut, was jetzt bei Twitter oder X und bei Zuckerberg auf Facebook und Instagram passiert, dann ist das genau in die gegenteilige Richtung. Also nicht nur anonym, sondern auch noch unmoderiert. Bedenkliche Entwicklung?
Ich halte das sogar für sehr bedenklich und darf vielleicht sagen, dass wir ja in Europa, obwohl über die Europäische Union immer wieder auch kritisch gedacht wird und auch gesprochen wird, den glücklichen Umstand haben, dass man sich hier noch Gedanken darüber macht, ob das eine gute Entwicklung ist oder ob das keine gute Entwicklung ist. Heute haben wir das Problem, dass eben diese freie Meinungsäußerung, die anonym erfolgt, dazu führt, dass viel an hetzerischem Inhalt, an unrichtigem Inhalt, teilweise auch illegalem Inhalt transportiert wird. Und in Europa möchte man dem Einhalt gebieten. Digital Services Act und Digital Markets Act sollen dem Einhalt gebieten, dass eben ein Betreiber einer sozialen Plattform auch für den Inhalt verantwortlich ist, nicht sagen kann, ich stelle nur die Plattform zur Verfügung und was auch immer darauf passiert, das interessiert mich nicht. Und ich halte das für gut, und man möchte auch diese enorme Marktmacht von 4 bis 5 Digitalkonzernen auf dieser Welt ein wenig einbremsen. Weil wenn Sie sich überlegen, wie viel Macht hat heute ein Unternehmen wie Meta oder wie Apple, Microsoft, Google, das ist unfassbar eigentlich. Da ist sehr viel Macht konzentriert worden, und das ist keine allzu positive Entwicklung. Und deswegen halte ich das für gut, dass es in Europa diese Bestrebungen gibt, das ein wenig zu regulieren, auch wenn aus Amerika diesbezüglich, vielleicht darf ich das auch etwas polarisierend sagen, aus allen Rohren dagegen geschossen wird, weil man die Marktmacht dieser großen US-basierten Konzerne damit ein wenig eindämmen würde.
Vielleicht hat sie auch gar nichts mit Freiheit zu tun, wie die Aposteln der Freiheit vorgeben. Ich möchte dazu eine deutsche Hochschulrektorin zitieren, haben wir das rausgeschrieben. Da heißt es, der X-Algorithmus greift umfassend in die Verteilung von Informationen ein, lenkt Diskussionen und verhindert einen freien Austausch. Außerdem hat unter dem Deckmantel vermeintlicher Meinungsfreiheit der Verzicht auf jede Moderation Hass, Desinformation und Manipulation Tür und Tor geöffnet. Das war eine Hochschulrektorin aus Potsdam, und dieser Satz steht in einer gemeinsamen Schrift von mehr als 60 deutschsprachigen Hochschulen und Forschungsinstitutionen, die kürzlich verkündet haben, ihre Aktivitäten auf der Plattform X einzustellen, aus erwähnten Gründen. Interessant finde ich, dass die Unis sozusagen als Hauptprotagonisten unserer sogenannten Wissensgesellschaft sich jetzt einmal vehement gegen Desinformation wehren. Ist das eine angemessene Reaktion?
Dass man versucht, sich dagegen zu wehren, ist aus meiner Sicht eine angemessene Reaktion. Die Frage ist halt immer, was ist das taugliche Mittel dazu? Die Algorithmen, die verwendet werden, auf die Sie Bezug genommen haben, bei den sozialen Plattformen, die folgen leider einem klaren Ziel, nämlich möglichst viele Reaktionen hervorzurufen. Darauf sind die programmiert. Man möchte halt möglichst viel Traffic auf der Plattform. Das heißt, die Artikel, die gepostet werden, sollen möglichst oft halt rezitiert werden, geliked werden, kommentiert werden. Man möchte halt Traffic erzeugen. Womit erzeugt man jetzt Traffic? Mit emotionalisierenden, polarisierenden Inhalten, die halt zu einer Reaktion ermutigen, ich nenne es einmal so. Und bedauerlicherweise ist der Mensch halt so gepolt, dass Inhalte, die halt stark emotionalisieren, dann auch entsprechende Reaktionen hervorrufen. Das kann also völlig verkehrt sein, völlig falsch sein, kann beleidigend sein, kann hetzerisch sein, aber es generiert halt Traffic. Und nachdem die Algorithmen darauf optimiert sind, dass sie Traffic erzeugen, wird das, wenn sie so wollen, sogar begünstigt. Das ist bedauerlicherweise so, aber das ist nicht gut so. Und deswegen halte ich das für wichtig und gut, dass man versucht, dem ein wenig Einhalt zu bieten, weil ich sehe den Nutzen für die Menschheit darin gar nicht, um ehrlich zu sein.
Dieses Emotionalisieren, was Sie angesprochen haben, ist ein gutes Stichwort für etwas, was ich Sie auch fragen wollte. Im Jahr 2016, also als Trump zum ersten Mal gewählt worden ist, hat in Deutschland die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort postfaktisch, schönes Wort, zum Wort des Jahres erklärt. Gefallen hat mir auch die Begründung, das Kunstwort postfaktisch verweist darauf, dass es heute zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Also die haben Sie, zitieren Sie offensichtlich. Immer größere Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtlich Lügen zu akzeptieren. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der gefühlten Wahrheit führt zum Erfolg. Also anders gesagt, wenn die gefühlte Wahrheit jetzt für uns Menschen eine Grundlage ist für Meinungen und Entscheidungen, dann kann ich ja Fakten ignorieren, wenn sie mir nicht ins eigene Weltbild passen. Wie auch immer. Also was ist passiert? Wir waren gerade noch auf dem Weg in die Wissensgesellschaft und jetzt vertrauen wir Gefühlen statt Fakten. Das müssen Sie mir erklären.
Ja, ob ich es Ihnen erklären kann, Herr Lumo, das werden wir noch sehen. Aber es sind zwei Themengeise, die hochspannend sind. Es ist tatsächlich, wenn Sie das geschichtlich sehen, ein bisschen ein Bruch in der Entwicklung. Mit der ersten Amtsperiode von Herrn Trump hat man tatsächlich das postfaktische Zeitalter begonnen. Das ist also wirklich auf ihn zurückzuführen. Warum? Das hat, glaube ich, damals begonnen mit der Berichterstattung über seine Amtseinführung. Weil er hat behauptet, also bei seiner Amtseinführung waren so viel mehr Leute als bei jeder anderen davor. Und dann wurde er konfrontiert damit, dass es eben objektiv so nicht richtig war. Dann wurden also Fotos veröffentlicht mit entsprechenden Abschätzungen, wie viele das wirklich waren. Das
wurde verglichen. Eine Pressesprecherin und hat dieses berühmte Wort eben alternative
Ganz
Fakten.
Genau. Und dann kam eben dieses Kunstwort der alternativen Fakten, dass es zwar nicht richtig war, aber es gibt alternative Fakten und deswegen wird einfach behauptet, dass es anders gewesen wäre, obwohl klar nachvollziehbar war, dass es falsch war. Ab diesem Zeitpunkt ist es dann politisch opportun geworden, dass man eben ganz bewusst auch die Unwahrheit behaupten konnte. Und das wurde letztlich irgendwann einmal akzeptiert in der Gesellschaft, dass das so ist. Und das können Sie auch daran leicht ablesen, weil Herr Trump wurde jetzt zum zweiten Mal gewählt als Präsident, obwohl er während seiner ersten Amtszeit und auch jetzt im Wahlkampf also vielfach die Unwahrheit gesagt hat, nachgewiesenermaßen. Das stört aber heute nicht mehr, weil der Herr Trump versucht, auf komplizierte Fragestellungen einfache Antworten zu geben. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, den wir kurz diskutieren sollten. Das ist das Verführerische an diesen Falschinformationen. Wir leben in einer sehr kompliziert gewordenen Welt, die ist komplex und nicht jeder findet sich damit immer sehr, sehr gut zurecht, weil sie nicht so leicht durchschaubar ist. Und wenn jetzt jemand kommt, der Ihnen einfache Antworten auf komplizierte Fragen anbietet, also man müsste einfach nur das so machen, dann ist alles gut, dann ist das halt wahnsinnig verführerisch. Und für die, die sich nicht im Detail mit den Themen beschäftigen wollen, sind die einfachen Antworten halt immer die, die am verführerischsten sind. Auch wenn sie irgendwie objektiv schon gar falsch sind und man das auch spüren kann, sind sie trotzdem verführerisch, weil sie die komplizierte Welt halt sehr einfach erklären. Und genau dieses Mechanismus bedient sich halt nicht nur Herr Trump, sondern viele Populisten auf dieser Welt. Aber es gibt halt auf komplizierte Probleme typischerweise keine einfachen Antworten. Und deswegen sollte man sich's nicht so einfach machen, sondern Dinge hinterfragen.
Das ist ein Bildungsproblem aus meiner Sicht. Das setzt bei der Schule schon an. Wie muss ich nicht in der Schule schon vermitteln, dass man Zusammenhänge versteht, dass man sich tiefer für Dinge interessiert und wie ich Informationen sozusagen, die jetzt in den sozialen Medien in unendlicher Fülle angeboten werden, überhaupt verstehen kann, wie ich sie raussaugen kann, damit Information Wissen wird. Müssen wir hier was ändern? Weil sonst gehen wir immer weiter in diese Richtung der Desinformation.
Ja, man spricht ja heute auch von der Wissensgesellschaft, weil eben Wissen heute das ganz große Thema der Menschheit ist. Früher gab es mal eine Agrargesellschaft, dann hat man von der Industriegesellschaft gesprochen, jetzt spricht man halt oft von einer Wissensgesellschaft. Ein Begriff, der irgendwie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist. Aber das ist heute aktueller denn je, weil, wie wir vorher schon besprochen haben, Wissen ist heute so wahnsinnig leicht verfügbar und ist damit nicht mehr knappes Gut wie früher, das halt schwierig zu erwerben war, sondern ist etwas, das eben da ist. Und deswegen ist in der Ausbildung aus meiner Sicht heute auch ein etwas anderer Ansatz zu wählen. Also wie ich in die Schule gegangen bin, wurde auch viel enzyklopädisches Wissen vermittelt. Das musste man sozusagen lernen, damit man dieses Wissen erwirbt. Das ist heute gar nicht mehr gefragt, weil dieses Wissen ist jederzeit und überall verfügbar, auf Knopfdruck, wenn Sie so wollen. Was man aber lernen sollte, ist, dass man Wissen auch richtig nutzen kann, dass man zwischen Information und Meinung unterscheiden kann. Also der Faktencheck, wenn Sie so wollen, dass man in der Lage ist, auch einen Faktencheck durchzuführen und dass man Wissen dann eben nutzen kann. Und das sind andere Fähigkeiten, als enzyklopädisches Wissen zu erwerben. Und da ist die heutige Bildungslandschaft natürlich gefragt und auch herausgefordert, eben genau das zu leisten. Man muss eben heute anders unterrichten als zur Zeit der Maria Theresia. Sie kennen ja diese Vergleiche, die immer wieder mal herangezogen werden. Und da ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun, damit eben junge Menschen heutzutage in die Lage versetzt werden, zwischen Information und Meinung zu unterscheiden, den Faktencheck durchzuführen und dann dieses unendlich verfügbare Wissen auch entsprechend nutzbar zu machen, anzuwenden. Es geht eben nicht mehr so sehr um das Wissen erwerben, sondern um das Anwenden von Wissen. Und das ist aus meiner Sicht das große Ausbildungsziel.
Sehen Sie eine Entwicklung in diese Richtung? Die sozialen Medien sind ja das genaue Gegenteil. Also da wird ja zwischen Meinung und Information und Wissen nicht mehr klar unterschieden, wie Sie schon herausgestrichen haben.
Ja, das ist ein Trend, der ist ein wenig beunruhigend, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, dass es höchst an der Zeit wird, dass man versucht, hier auch entsprechend Gegenmaßnahmen zu treffen. Ich darf nochmal erwähnen, dass es in Europa deswegen auch entsprechende Gesetzgebungsinitiativen gibt. Aber der beste Weg, um mit diesem Thema entsprechend gut umzugehen, ist, die Bevölkerung, die Menschen halt fit zu machen dafür, zwischen Information und Meinung unterscheiden zu können. Das liegt ja in der Verantwortung des Einzelnen, dass man sich in die Lage versetzt, das zu tun. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, an der sollte jeder und jede entsprechend arbeiten. Das ist nur gut, dass man in die Lage versetzt wird, eben genau diese Unterscheidung auch durchzuführen.
Das Problem der Wissensgesellschaft, das wir jetzt angesprochen haben, hat sie sich möglicherweise selbst eingebrockt? Also wenn man von einer Wissensgesellschaft spricht, dann ist ja Wissen eine Ware und eine Ware, die es auch zu vermarkten gilt. Und wenn man vermarkten will, das ist, glaube ich, seit jeher bekannt, dann funktioniert das besonders gut, wenn man Gefühle anspricht, nicht wenn man Fakten anspricht. Also ist die Wissensgesellschaft in gewisser Weise an sich selbst gescheitert?
Das ist eine interessante These, Herr Lenobel. Ja, Vermarktung ist ein spannendes Thema, aber letztlich die Emotionalisierung schafft ja noch keine Realität, sondern sie ist ja immer nur ein Abbild dessen, das in ihnen entsteht. Ich glaube, dass sich das Wissen eben genau dann manifestiert, wenn es dann eine entsprechende Auswirkung hat. Also machen wir ein Beispiel. Wenn Sie sich selbst vermarkten wollen, Sie sind jemand, der Dinge weiß und unheimlich gut machen kann, theoretisch, können Sie das, wenn Sie sich gut vermarkten, entsprechend emotional transportieren. Aber irgendwann müssen Sie den Wahrheitsbeweis antreten. Können Sie tatsächlich das, was Sie behaupten, schaffen Sie tatsächlich mit dem, was Sie an Wissen haben, einen Mehrwert oder tun Sie das nicht? Wie heißt es so schön, an Ihren Früchten sollte sie erkennen, und genau das, glaube ich, ist beim Faktencheck auch zu berücksichtigen, dass es nicht nur darum geht, was wird emotional vermittelt, sondern was ist tatsächlich dann an Resultaten, an Fakten ablesbar.
Glauben Sie, dass das, was in den USA gerade passiert, worüber wir jetzt 20 Minuten schon gesprochen haben, nach Europa überschwappt, oder denken Sie, dass wir hier mit unseren Gesetzgebungen und unserer Werthaltung, dass wir gerade diese Entwicklung zum Anlass nehmen, um uns anders zu positionieren?
Also da müsste man wirklich den Blick in die Glaskugel werfen. Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, ob ich die Entwicklung in den USA für möglich gehalten hätte, ich hätte gesagt, kann gar nicht sein. Das ist eine gut entwickelte Demokratie, da wird so etwas schlichtweg nicht passieren. Die Geschichte hat bewiesen, dass es dann doch passiert. Deswegen würde ich jetzt nie zu 100% sicher sein wollen, dass das in Europa nicht passieren kann. Wir haben gut ausgebildete Demokratien. Wir haben gut ausgebildete, unabhängige Medien, die es in Europa gibt. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung dafür, dass es hoffentlich anders sein kann in Europa, aber dafür gibt es keine Garantie. Wir sehen, dass Populismus in Europa sehr wohl Raum greift. Das ist leider feststellbar. Wir sehen, dass die Inhalte auf Social Media jetzt in Europa nicht so wahnsinnig anders sind als in den USA. Und das heißt, die Gefahr besteht auch für unseren Heimkontinent. Und es liegt an uns allen gemeinsam, dass wir dieser Gefahr entsprechend begegnen. Und dazu gehört halt ein gewisses Maß an Eigenverantwortung dazu, weil das liegt immer am Individuum. Ob ich die Meinung jetzt dann für mich sozusagen als Realität aufnehme und sage, ja, die Meinung, die ist mir irgendwie sympathisch und ich nehme sie dann als Wahrheit wahr. Und auch wenn sie objektiv falsch ist, wird das dann meine subjektive Wahrheit, wenn Sie so wollen, oder gehe ich damit reflektiert um? Und was auch wichtig ist, ist, dass wir uns die unabhängigen Medien eben in Europa erhalten, die dafür sorgen, dass sie halt irgendwo auch tatsächlich noch eine unabhängige, geprüfte Informationslage haben. Das kann auch eine große Gefahr sein, die wir in Amerika heute schon sehen. Also wir hatten schon darüber gesprochen, wenn sich jemand wie der Herr Musk halt ein eigenes Social Media leistet, und dann entsprechend umgestaltet, kann man dort nicht mehr von einem unabhängigen Medium sprechen. Wenn sich andere Tageszeitungen kaufen, wie der Herr Bezos, und dort auch entsprechend Einfluss nehmen, obwohl vorher behauptet wurde, dass es niemals und gar nie passieren kann und niemals passieren wird, dann ist das kein guter Trend. Wir brauchen unabhängige Medien, weil wir müssen ja irgendwo eine Chance haben, Informationen auch entsprechend zu beziehen, die eben nicht Meinungen sind, sondern hoffentlich geprüfte, unabhängig verifizierte Sachinformationen. Und das halte ich in Europa für sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich ein gutes Maß an Hoffnung, dass es bei uns anders laufen könnte. Und ich wünsche mir auch, dass die Gesetzgebung in Europa dementsprechend Rechnung trägt, dass wir sowas tatsächlich bekommen wie ein Digital Services Act und ein Digital Markets Act, damit man eben sicherstellt, dass ein Betreiber von Plattformen auch Verantwortung trägt und dass die Marktmacht der großen Digitalkonzerne eben nicht unendlich groß wird, sondern eben entsprechend beschränkt wird. Und das hat nicht mit einem Einschränken der freien Wirtschaft zu tun und dem Aufheben halt dieses Grundsatzes, der in Europa auch ganz wichtig ist, sondern wir haben hier einen Trend, den Sie sehr schön beschrieben haben, Herr Nobel, den kann man gar nicht ignorieren, den kann man nicht von der Hand weisen. Und ich habe noch niemand gefunden, der mir erklären konnte, wo jetzt der gesellschaftliche Nutzen besteht, dass wir dieses enorme Aufkommen an hetzerischer Hassrede, Polarisierung, Emotionalisierung in den sozialen Medien finden. Und ich habe auch noch keinen gefunden, der mir glaubhaft machen konnte, wo jetzt der große gesellschaftliche Nutzen besteht, dass es ein paar wenige Digitalkonzerne gibt, die eben die digitale Welt total beherrschen.
Digitaler Feudalismus.
Ja, das Stichwort digitaler Feudalismus, da sehe ich den gesellschaftlichen Nutzen nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Innovation behindert oder dass man die freie Meinungsäußerung behindert, gar nicht. Ja, sondern das sind Argumente, die eben genau die verwenden, die ihre Machtposition hier gerne weiter ausbauen wollen. Aber wir sollten uns, und ich glaube, da ist Europa stark drin, immer überlegen, gibt es da auch einen gesellschaftlichen Nutzen? Ist einer da oder ist keiner da? Und das sollte uns dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ob Europa hier stark genug ist, das wird sich, glaube ich, vor allem im nächsten Jahr weisen, wenn wir zurückgehen auf das Eingangsbeispiel von Zuckerberg, weil die Regelung, dass es keine Faktenchecks mehr durchgeführt werden, die gilt ja momentan nur in den USA. Die Faktenchecker in Europa arbeiten weiterhin sozusagen. Das heißt, es ist wie ein Testlauf für den weltweiten Verzicht auf Moderation und Faktenchecks. Und man wehrt sich in Europa, wie wir schon festgestellt haben. Wir sehen, ob man erfolgreich ist gegen diese milliardenschweren Konzerne.
Ja, das ist ein sogenannter Lackmustest. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Lobel. In Wirklichkeit gibt es ja auch einen Wettbewerb zwischen den großen Wirtschaftsräumen. Das darf man auch nicht vergessen. Und es wird an besonnenen Politikern in Europa liegen, ob man sich hier eben behaupten kann oder nicht. Ich würde mir das jedenfalls wünschen, weil ich kann mir eigentlich eine Welt gar nicht vorstellen, in der das Thema Meinung und Information also völlig beliebig austauschbar wird, wo dann alles gesagt werden kann von jedem, weil der gesellschaftliche Nutzen ist einfach nicht da. Und den sollten wir uns immer vor Augen halten.
Im gesellschaftspolitischen Kontext ist Eigenverantwortung ein ganz heißes Thema. Es geht also darum, jeder Sozial- und Wohlfahrtsstaat muss sich die Frage stellen, was kann ich den Menschen zumuten, dass sie an Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen und wie viel von dieser Verantwortung muss ich ihm abnehmen, um ihn zu schützen zum Beispiel vor Desinformation oder was auch immer. Auf welcher Basis soll diese Eigenverantwortung jetzt übernommen werden? Auf der Basis von Wissen oder auf der Basis von Gefühlen?
Das ist auch eine sehr spannende Frage, die ich gerne aufgreife. Die Eigenverantwortung, die bleibt dem Individuum natürlich nicht erspart, wenn Sie so wollen. Der Staat kann für seine Bürger nicht alles übernehmen, soll er auch gar nicht. Sondern ich glaube, dass es gut, wichtig und gesund ist, wenn jeder für sich ein gewisses Maß an Eigenverantwortung auch wahrnimmt. Wenn es jetzt um das Thema Unterscheidung zwischen Information und Meinung geht, dann bleibt es immer am Individuum, um zu unterscheiden, diese Fähigkeit zu entwickeln, das zu tun. Das kann der Staat gar nicht für einen Bürger übernehmen. Also selbst wenn Sie sich sehr ausgeprägte Staatswesen anschauen, wie zum Beispiel in China, wo es auch eine Zensur gibt für entsprechende Internetinhalte, Social Media. Selbst dort ist es nicht möglich, dass sie dem halt komplett Herr werden, weil das nicht möglich ist auf Basis der unendlichen Datenfülle, die dort zur Verfügung steht. Das geht nicht. Also das ist eine Quadratur des Kreises, die man da versucht. Das ist von vornherein aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Das heißt nicht, dass man es gar nicht machen sollte, aber es heißt, dass man darüber hinaus auch diese wahrgenommene Eigenverantwortung braucht des einzelnen Individuums. Und wenn man sich überlegt, was braucht es dazu, wie kann man jetzt als Individuum sozusagen diesen Faktencheck auch vernünftig machen, gibt es aus meiner Sicht ein paar Grundregeln, die man beherzigen könnte, beherzigen sollte. Das eine ist, gibt es einen Verfasser, der auch namentlich bekannt ist für die Information, die hier verteilt wird. Wenn es das nicht gibt, wenn es also ein anonymer Beitrag ist, sollte man grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig sein, weil dann ist er nicht rückverfolgbar und das ist kein Qualitätsmerkmal, ist ja ganz offen. Da sollte man schon sehr, sehr hellhörig werden. Dann sollte man sich überlegen, wenn es einen Verfasser gibt, ist der ausreichend kompetent in dem, was er da sagt? Also spricht der Gärtner jetzt über Atomphysik oder ist das jemand, der das notwendige Domänenwissen haben könnte grundsätzlich oder nicht? Und ist er vertrauenswürdig oder gehört er zu einer Gruppierung, die halt verschiedene Interessen verfolgt und ist bekannt dafür, auch den Verfasser dann sozusagen zu kategorisieren, ob er kompetent und vertrauenswürdig ist, ist etwas, das kann man leicht tun und das ist auch wichtig, weil nicht jeder hat zu jedem Thema die notwendige Kompetenz oder und auch lautere Absichten. Dann sollte man sich den Inhalt ansehen, wenn der Inhalt halt sehr stark emotionalisiert, drastische Sprache verwendet, polarisiert, hetzerisch ist, dann darf man davon ausgehen, dass er vielleicht nicht ganz hundertprozentig korrekt inhaltlich ist, sondern dass es da auch andere Spins gibt drin. Und dann sollte man auch sich überlegen, ob man diesen Content, der einem da serviert wird, vielleicht auch inhaltlich überprüfen kann. Das ist gar nicht schwierig, dass man versucht rauszukriegen, ob das jetzt eine Einzelmeinung ist oder ob das auch woanders noch genau so berichtet wird oder nicht. Diese ganz einfachen Themen helfen schon, dass man den Großteil dessen, was man angeboten hat, gut unterscheiden kann zwischen Meinung, die geäußert wird, oder einer Sachinformation. Und wie wir vorher schon diskutiert haben, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man Inhalte entsprechend von anderen Personen überprüfen lässt. Also jede unabhängige Tageszeitung hat eine Redaktion, wo Artikel eben nicht nur geschrieben werden, sondern auch überprüft. Jeder Verlag, der ein Buch veröffentlicht oder auch einen wissenschaftlichen Artikel, hat sowas wie ein Peer Review, ein Lektorat, wo halt Unabhängige, wo Dritte den Inhalt entsprechend überprüfen, redigieren und nur wenn diese Überprüfung positiv ist, wird das überhaupt veröffentlicht. Das sind schon Qualitätsmerkmale, die dann einen enormen Unterschied ausmachen. Ob ich einen nicht gekennzeichneten Artikel habe von irgendjemand, der unbekannt ist, oder ob ich einen wissenschaftlichen Artikel habe, der von entsprechend mehreren Peers gereviewt wurde und erst wenn alle Änderungswünsche eingearbeitet sind, es wirklich faktisch überprüft ist, wird er veröffentlicht. Das macht halt schon einen enormen Unterschied. Und in dieser Spannungsbreite, glaube ich, kann sich jedes Individuum auch entsprechend bewegen und hat eben auch Verantwortung, dass das, was einem angeboten wird, unterschieden wird. Ist das jetzt eine Meinung, die ich hier höre, die okay ist, aber ist es eine Meinung oder ist das wirklich eine Sachinformation? Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle als Fähigkeit entwickeln sollten.
Also ich bin mir ganz sicher, dass der Leitfaden, den Sie jetzt skizziert haben, wenn dieser angewendet werden würde, dann würde man auch zum Ziel kommen, nämlich Meinungen zu unterscheiden von Informationen, von Wissen. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, Sie haben vorher auch angesprochen, dass Menschen es sich gerne einfach machen und das Denken abkürzen. Ich glaube, in Österreich lesen 70% der Menschen eine kleinformatige Tageszeitung. Und wenn man ihnen jetzt empfiehlt, sie sollen ihre Meinung vor allem dann gut bilden, wenn sie mehrere Zeitungen lesen, werden sie wahrscheinlich auf taube Ohren stoßen, weil es andere Gründe dafür gibt, dass diese Arbeit nicht getan wird. So wie Sie gesagt haben, die Faulheit des Denkens oder andere Motivationen, das ist vielleicht für einen weiteren Podcast ein interessantes Thema für uns. Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass zwischen Meinungsfreiheit und Zensur ein weites Land ist und dass das dann erschlossen werden kann, wenn man gut unterscheiden kann zwischen Meinung und Wissen. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Wissen und wahrscheinlich auch Ihr gefühltes Wissen mit uns geteilt haben. Danke sehr.
Ich danke Ihnen, Herr Loven. Dankeschön.
Das war der Pressepodcast zum Thema Faktencheck. Von der Meinung zum Wissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.